HR3.
Der Gast des Tages.
Stefanie von Pfuhl. Gräfin mit Schloss, Wald und Herzblut.
Stefanie Gräfin Bruges von Pfuhl wird am 13.04.1961 als Freiin Michel von Tüssling in München geboren. Sie verbringt ihre Jugend auf dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ihres Vaters. Nach dem Abitur in Schondorf am Ammersee studiert sie Forstwissenschaft in Wien. Im Anschluss arbeitet sie 4 Jahre lang als Angestellte bei ihrem Vater. Nach dessen Tod erbt sie seinen Betrieb und das zugehörige Renaissance-Schloss, das sie jahrelang saniert. Heute engagiert sich die sechsfache Mutter und Buchautorin vielfältig. In der Lokalpolitik, in verschiedenen Verbänden, als Ehrenrichterin am Sozialgericht München und als Botschafterin der SOS Kinderdörfer. Ihr Schloss stellt die durch eine Kaffeewerbung berühmt gewordene Gräfin für Film- und Fotoaufnahmen zur Verfügung, aber auch für große Feste wie die Gartentage, den Weihnachtsmarkt oder die Schlossfestspiele. Sie sagt, das Leben ist ein Abenteuer und kein Problem, das gelöst werden muss.
Guten Morgen, Stefanie von Pfuhl.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass Sie heute an diesem Sonntag, an diesem WM-Sonntag, ja, unser Gast des Tages sind. Werden Sie das Spiel denn heute Abend schauen?
Ja, ich denke schon, das werde ich schauen, auch wenn Deutschland nicht dabei ist. Aber vor allem habe ich einen 9-jährigen, sehr, sehr, sehr fußballbegeisterten Sohn, der heute schon Ausnahmegenehmigung hat, das anzuschauen.
Ja, es geht ja irgendwie, ich glaube, erst 20.45 Uhr ist Anstoß. Ich weiß ja, Sie sind eine begeisterte Reiterin, aber in diesem Fall machen Sie dann auch eine Ausnahme und gucken mal Fußball.
Ja, ja, also Reiterin bin ich selber, aber als Mutter muss man ja dann auch irgendwie für die Hobbys der Kinder da sein. Und das ist in dem Fall bei meinem 9-jährigen Fußball.
Gut, also das ist noch ein Hobby, was nicht ganz so selten ist. Ja. Wir haben in der ersten Stunde, liebe Frau von Pfuhl, über die Dürrekatastrophe am Horn von Afrika gesprochen. Ich weiß, Sie sind selbst ja schon lange für die SOS Kinderdörfer engagiert. Sie sind Schirmherrin der SOS Patenkampagne, haben auch schon mehrere Kinderdörfer auf dem afrikanischen Kontinent besucht. Ich glaube, zuletzt waren Sie auch im östlichen Afrika.
Ich war in Uganda vor 2 Jahren, genau, und werde jetzt im Oktober nach Marokko reisen, dort ein SOS Kinderdorf besuchen. Und ich weiß, wie groß die Not schon ohne Hungersnot sozusagen ist, also ohne, dass der Regen ausbleibt. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das eine schreckliche menschliche Katastrophe ist, die da jetzt stattfindet.
Haben Sie jetzt Kontakt mit Menschen in den Regionen?
Nein, im Moment nicht. Ich habe Kontakt zu den SOS Kinderdörfern generell, zu der Dame, mit der ich da eigentlich ständig eben immer wieder rede, alle 2 Wochen, und die mir dann sagt, wo sind jetzt gerade die Schwerpunkte, wo sind die Katastrophen am größten, und da ist natürlich Afrika bei weitem am allergrößten im Moment.
Welche Eindrücke haben Sie denn auf Ihren Reisen sammeln können, wenn Sie nach Hause kommen? Wir haben eben ganz kurz von Ihrem Sohn gesprochen. Welche Bilder bringen Sie Ihren Kindern zum Beispiel mit?
Meine erste Reise, muss ich sagen, war für mich am eindrucksvollsten, weil ich einfach noch nie solche Not gesehen hatte. Wir kennen das hier nicht in Deutschland, auch wenn manche Menschen notleidend sind, aber diese Art von Not kennen wir nicht. Und das hat mich unheimlich beschäftigt, wochenlang. Und wo man sich dann wirklich überlegt, soll ich nicht da runtergehen und soll ich nicht hier einfach alles aufgeben und dort helfen? Aber ich glaube, es bringt mehr, wenn man von hier aus sozusagen die Menschen aufrüttelt und sagt, ihr müsst was tun, und Spenden hilft. Und man kann ja mit relativ wenig Geld heutzutage dort schon vielen, vielen Menschen helfen.
Aber Spenden sammeln ist natürlich immer wieder das, wenn wir die aktuellen Bilder wie jetzt gerade aus den östlichen Regionen dann Afrikas immer wieder haben. Und dann gibt es natürlich auch wieder Zeiten, wo diese Bilder, so hart es ist, dann eben nicht wachrütteln und nicht interessieren.
Ja, aber ich glaube, es gibt im Moment in der Welt, ob das jetzt Japan ist, ob das, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Katastrophen, Haiti, ja, es gibt ja dauernd irgendwas. Durch die Klimaänderung hat sich ja auch doch in der Welt, haben sich solche Extreme gebildet, ob das jetzt Erdbeben sind, ob das jetzt Monsunregen sind in China oder was auch immer. Es gibt immer was zu tun. Ich glaube fast, wir sind ja eigentlich, und zum Glück nicht abgestumpft ständig, aber werden wir informiert über die Not in der Welt, und das finde ich auch gut. Und Deutschland hat ja ein wirklich, wirklich sehr hohes Spendenaufkommen und eine große Spendenbereitschaft bei den Menschen, wirklich zu helfen.
Und was leisten die SOS Kinderdörfer, für die Sie sich so engagieren, dann in Afrika?
Die haben Dörfer dort. Also ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viele. Es gibt insgesamt über 550 SOS-Kinderdörfer auf der ganzen Welt. Und diese Dörfer haben dann noch Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Familienstärkungsprogramme. Also das kommt immer drauf an, was das jeweilige Land braucht. Ob es also AIDS-Problematik gibt, ob es Kriegsweisen gibt, ob es einfach Hungersnot gibt. Das kommt immer ganz drauf an, was die Kinder oder was die Menschen dort brauchen. Und das wird um das Dorf herum, werden da sozusagen noch Zusatzleistungen bereitgestellt.
Sie sind engagiert, nicht nur bei den SOS-Kinderdörfern. Ich glaube, wir haben einiges heute zu besprechen. Ich freue mich, dass Sie mein Gast des Tages sind, Stefan Pfuhl.
Sehr gerne.
Mein Gast des Tages ist Geschäftsfrau, Ingenieurin der Forstwirtschaft, Gastgeberin auf Schloss Tüßling, Autorin. Und liebe Gräfin von Pfuhl, bevor wir über Ihr neues Buch sprechen, muss ich gerade mal sagen, ich lese hier die Sonntagszeitung und sehe, dass Ihre Tochter Anina gestern auf den 9. Schlossfestspielen auf St. Emmeran waren. Ist die Gute denn schon wieder zu Hause hier? Der Adelsnachwuchs schon auf Partys unterwegs.
Also das ist nicht meine leibliche Tochter, sondern meine Stieftochter, die aus der ersten Ehe meines Ex-Mannes stammt. Das ist jetzt ganz schwierig, aber die war.
Wir können noch folgen.
Ja, genau. Aber die ist zurzeit in Deutschland. Die studiert normalerweise in New York und hat jetzt gerade Ferien. Am Mittwoch war sie bei uns bei Joe Cocker in Tüßling und jetzt war sie in Regensburg in St. Emmeran. Genießt ihre Ferien.
Ja, wunderbar. Bildhübsch und auf Party unterwegs ist natürlich klar. Macht man ja natürlich auch in den Semesterferien. Ist denn jetzt die Zeit der Schlossfestspiele?
Ja, wir haben jetzt am Mittwoch eben hatten wir unser erstes Event beim Kultursommer und das war Joe Cocker. 4.500 Leute, die bei uns im Park, kann man wirklich sagen, gerockt haben.
Großer Erfolg.
Wir hatten ein Riesenglück mit dem Wetter. Es war Woodstock in Tüßling, kann man nicht anders sagen. Und jetzt nächsten Freitag ist Phantom der Oper und dann noch die Berliner Symphoniker mit Eva Lind. Und ich hoffe, dass wir das auch einigermaßen über die
und
Bühne bekommen.
Und wie oft haben Sie auf Ihr Wetter-App geschaut, ja, wie das Wetter wird?
150 Mal an dem Nachmittag, alle Viertelstunden, genau, und mit dem Wetterdienst. Aber im Moment ist es so, dass der Wetterdienst bei diesen Wetterlagen, die von Südwest kommen, überhaupt nicht mehr sagen kann, kommt in 3 Stunden, kommt in 2 Stunden, Hilfe. Kommt gar kein Orkan. Um uns rum hat es gestürmt, gehagelt. Die Leute haben uns angerufen, findet es überhaupt statt? Es war eine Katastrophe. Ich war mit den Nerven am Ende.
Das wollte ich gerade fragen. Bleiben Sie in solchen Situationen ruhig oder drehen
Also wenn es dann losgeht, dann bin ich einigermaßen ruhig. Aber bei jedem Lüftchen, das gekommen ist, war ja Open Air, habe ich nach oben geschaut und es war so, dass wirklich 5 Minuten, nachdem Joe Cocker die Bühne verlassen hat, ist ein Sturm und ein Regen und ein Wahnsinn losgegangen. Wir waren wirklich so im Glück.
Also perfektes Glück für Sie. Aber ansonsten kann man natürlich auch sagen, Sie sind natürlich auch eine begeisterte Dekorateurin. Ja, Ihr aktuelles Buch heißt Decorating at Home. Dann hätten Sie ganz schnell irgendwas mit irgendwelchen riesigen Tüchern wahrscheinlich zaubern müssen.
Weiß nicht, für 4.500 Leute das ist ein bisschen schwierig.
Das ist selbst für Sie eine große Herausforderung. Worum geht es denn in Ihrem neuen Buch Decorating at Home? Also die meisten von uns haben ja wahrscheinlich schon Schwierigkeiten, ihre 2- bis 3-Zimmer-Wohnung einzurichten. Wie macht man das bei einem Schloss?
Ja, also ich meine, da geht es ja jetzt weniger darum, wie man ein Schloss dekoriert, sondern wie man aus einfachen Mitteln wirklich ganz witzige Sachen machen kann. Aha. Aus alten Glühbirnen, die man oben aufschneidet, die man mit Lebensmittelfarbe Wasser, also gefärbtes Wasser mit Lebensmittelfarbe in Grün, Rot oder was auch immer, füllt, zusammenbaut und dann entsprechende Blumen oben reinsteckt. Das ist schon mal schön. Oder man steckt Kunstblumen zum Beispiel einfach in eine Efeuwand. Das merkt kein Mensch. Die Kunstblumen sind heutzutage so schön und toll gemacht, dass jeder denkt, das haben wir bei uns an einer Wand und jeder denkt immer, wir hätten Efeurosen, sage ich auch. Der Efeu hat keine Rosen. Oder ich nehme Vasen, normale, ganz billige Glasvasen und wickel Geschenkbänder außenrum, hat jeder zu Hause und dann kann ich jede Vase einfach auf den jeweiligen Blumenstrauß umdekorieren und ich habe nicht immer diese grünen Stängel und das etwas angefärbte Wasser, wenn die 2 Tage da die Blumen drinnen stehen.
Aha, oder also praktisch ganz normale Alltagsgegenstände nehmen, die umdekorieren oder für einen anderen Zweck benutzen und daraus etwas Neues machen. Woran erkennt man denn eine persönliche Note, wenn es um Dekoration geht?
Ich denke, die persönliche Note beginnt dann, wenn man nicht ins Blumengeschäft geht und sagt, machen Sie mir mal ein Gesteck. Ja? So das typische Gesteck, was man dann natürlich auch für Kommunion und Hochzeit und so.
Für das man nie die passende Vase auch hat, wenn das so
rauskommt. Für die man nie die passende, genau. Und einfach, wo man sich selber Gedanken macht. Das muss wirklich nicht wahnsinnig opulent sein. Das muss auch nicht teuer sein. Man kann die schönsten Sachen aus dem Garten holen oder aus dem Wald. Farne oder Moose oder so. Kostet nicht viel und ist ganz einfach und man merkt einfach, ich finde, dass man sich selber auch Gedanken gemacht hat dabei.
Also das, die individuelle Note ist dann natürlich eben auch ganz wichtig. Nun haben Sie gesagt, sind diese Dekorationstipps natürlich nicht etwas für ein Schloss, aber es ist ja kein Geheimnis, dass Sie ein großes Zuhause haben. Haben Sie denn die Möglichkeit, jedem Raum dann auch Ihre persönliche Handschrift zu geben? Ich glaube, an die 80 Zimmer hat das Schloss.
Ja, also das es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag nur dekorierend rumlaufe.
Nein?
Nein, ich habe dieses Buch gemacht, was toll war.
Was machen Sie denn dann?
Das ist ja ein Hobby von mir und das ist ein wunderbares Hobby und ich freue mich, dass ich das sozusagen auch anderen mitteilen darf, ja, weil also ein Buch zu machen. Und bis jetzt ist es auch ganz erfolgreich zum Glück verkauft. Aber natürlich habe ich die Räume, die sehr kaputt waren und die dann renoviert wurden, da erstmal möbliert in doch auch im gewiss eigenen Stil, um das mal so zu sagen. Also nicht so dieses typische Biedermeier-Sofa 90 Grad, hoher Tisch, drunter ein Teppich. Ich habe schon versucht, da einiges persönlich auch reinzubringen. Ein bisschen verrückte Sachen mit Federn oder mit... Ja, ich weiß, was es alles gibt. Malereien und
es gibt
und so.
Ein indisches Zimmer, ne?
Ja,
also so,
genau,
sowas
genau,
auch,
genau.
Dass man eben diesen Renaissance-Stil natürlich auch bricht. Aber andererseits lassen Sie dann ja auch etwas so wie diesen unglaublichen Barockraum, den Sie ja haben.
Ja, das, also den dürfte ich gar nicht
den
verändern.
Darf man so natürlich
schon mal
nicht
los.
Verändern.
Nein. Und außerdem, das ist auch kein Raum, den man verändert. Ja? Mhm. Ich meine, man muss historische Substanz absolut erhalten. Und man kann nur dann kleine Gadgets dazu machen. Man kann in einen Raum zum Beispiel, wo schöne Stuckdecke ist, kann man ein modernes Bild reinhängen oder kräftige Farben oder so irgendwas. Aber man muss schon die historische Substanz, vor der muss man schon Respekt haben und darf die nicht irgendwie völlig kaputt dekorieren. Also davon bin ich wirklich weit entfernt. Ich hasse auch so überrenovierte Dinge.
Okay, also damit sind wir schon mittendrin beim Thema Erben, ja, und dann renovieren. Darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen sprechen, denn Sie haben ja 1992 die Ärmel hochgekrempelt und Schloss Tüssling wirklich von einer maroden Bausubstanz renoviert. Und dazu gleich mehr mit Gräfin von Fuhl. Stefanie Gräfin Bruges von Fuhl wuchs im land- und forstwirtschaftlichen Anwesen des Vaters im oberbayerischen Markt Tüssling auf. Sie studierte Forstwirtschaft, wurde Diplom-Ingenieurin und nach dem Tod des Vaters wurde sie 1991 Alleinerbin des Familienbesitzes. Dazu gehörten neben Wäldern eben auch ein marodes Renaissance-Schloss aus dem Jahre 1583, liebe Gräfin. Man kann ja auch eine Erbschaft ablehnen, ne?
Kann man auch.
Haben Sie das mal überlegt?
Nee, das stand für mich irgendwie nicht zur Debatte, weil ich habe ja daraufhin sozusagen Forstwirtschaft studiert und mich darauf auch seelisch vorbereitet, dass das eines Tages sein wird. Und stand für mich nie zur Debatte, das abzulehnen.
So, als Sie dann vor diesem maroden Schloss standen im Jahre 1992, was ging Ihnen da denn durch den Kopf? Also da weiß man ja, glaube ich, erstmal gar
schon,
wo man anfangen soll.
Ich kannte das ja schon, weil ich ja da quasi aufgewachsen bin. Wir sind 1967 in das Schloss oder 68 ins Schloss eingezogen. Davor haben wir in einem kleinen Haus im Marktplatz gewohnt. Und ich habe das ja jeden Tag vor mir gehabt. Danach dann mit wenigen Räumen, die renoviert waren. Und der Rest war halt da.
In was für einem Zustand war der Rest?
Der Rest war, die Dächer waren kaputt, die Mauern waren kaputt, der Putz war kaputt und viele Räume eben auch entsprechend durchgeregnet, nicht renoviert, keine Heizung, kein Strom, schlechte Fenster, schlechte Innenputz und so. Also ich kannte das ja. Ich wusste ja, was auf mich zukommt.
Also für so eine Immobiliensituation, ja, auf einer Immobilienwebsite, was würde man dafür bekommen? Da würde man doch eigentlich sagen, so, ich packe die Koffer Familie ein und wir ziehen um.
Ja, da muss man halt dann einen Liebhaber finden, der das für einen Euro oder damals eine Mark kaufen würde. Ja?
Ja.
Aber das gehört ja noch sehr, sehr viel mehr dazu. Es gehört eben dazu, dass man dann doch, auch wenn man ein modern denkender Mensch ist, ein gewisses Traditionsbewusstsein schon mit anerzogen bekommen hat oder sich damit auch gerne identifiziert und dann auch diese Aufgabe schultern möchte. Und es geht jetzt darum, nicht hier da Tausende von Euro oder Hunderttausende von Euro zu verdienen, sondern einfach auch ein Kulturgut zu erhalten. Mhm. Und ob das jetzt die Familie ist oder ob das jetzt der Kreis oder das Land ist, man hat ja da auch eine gewisse Verantwortung. Und die habe ich wirklich gerne übernommen.
Die haben Sie auch gespürt? Die haben Sie gespürt aufgrund Ihrer Erziehung?
Die habe ich jetzt in der Zeit vielleicht noch nicht so gespürt. Da habe ich mehr die Verpflichtung gespürt, der ich mich mit 16 Jahren sozusagen untergeben habe, ja, indem ich das meinem Vater so in die Hand versprochen habe. Als junger Mensch spürt man sowas, glaube ich, noch nicht. Aber ich war immer jemand, der, wenn ich gesagt habe, ich mache das, dann mache ich es auch. Und ob ich 16 war, 18, 20 oder jetzt 50, ja, das ist für mich, ein Handschlag ist so viel wie ein Vertrag und der wird gehalten. Und ja, und so habe ich mein Leben drauf eingerichtet und ich glaube, dass es richtig war und es macht mir einen großen Spaß. Es gibt viele Probleme immer wieder, aber wie gesagt, Probleme sind dafür, angepackt zu werden, so finde ich es zumindest, und sie zu lösen, und das ist eine Herausforderung. Und ich kann ja dankbar sein, dass ich in so einer Position bin, wo ich auch was gestalten kann. Viele Leute haben das gar nicht.
Dafür stehen sie ja eben auch, für diese Energie, für diese Tatkraft, eben nicht zu sagen, es ist ein Problem, sondern ich suche nach einer Lösung. Wenn Sie jetzt zurückschauen und wissen, wie, in welchem Zustand es 1992 war, diese markanten vier Ecktürme sehe ich immer vor mir, wenn ich an das Schloss Tüßling denke. Was haben Sie bis dahin geschafft? Also wie ist der Zustand heute?
Der Zustand heute ist, dass es gibt, glaube ich, noch im Schloss drei Räume, die nicht renoviert sind. Die lasse ich auch so, weil nämlich, wenn wir Fotoaufnahmen haben, dann stürzen sich die Fotografen drauf und sagen, wow, das ist genau das Richtige. Da fällt die Decke runter und die Wand hat Patina und alles andere ist ja renoviert. Und das könnten wir im Studio auch haben. Also das, außerdem ist das so eine Art Speicher für uns. Die anderen Räume sind alle renoviert. Und in den Betriebsgebäuden sind auch die große Teile renoviert, insofern, dass man sie eben als Ausstellungsräume benutzen kann. Es gibt schon noch einzelne Räume, die nicht renoviert sind, das sind so kleine alte Arbeiterwohnungen, aber die auch als Lager benutzt werden. Ansonsten ist es eigentlich in einem Zustand, wo man sagen kann, ja, jetzt passiert so schnell nicht mehr was.
Nun ist es ja so, Sie haben gesagt, es geht jetzt nicht darum, Geld zu verdienen, aber eine Renovierung, das weiß ja jeder von uns, wenn er die Wohnung renoviert, wenn man umzieht, kostet eben Geld. Ich habe eben in der Anmoderation nach den Verkehrsmeldungen gesagt, ich will Sie unbedingt fragen, ob Sie es noch hören können mit diesem Werbespot, ja?
Die
Gräfin aus dem Kaffeespot. War das eben auch etwas, was dazugehörte, um Geld
Klar.
zu bekommen, um das Schloss zu renovieren?
Aber das hat ja einen, sagen wir mal, viel größeren Nachklang dann gehabt. Also natürlich hat es natürlich hat das in dem Moment Geld gebracht und das habe ich auch sehr nötig gebraucht und verbaut dann. Aber es hat den Nachklang, dass ich einfach damit ja eine gewisse, sag ich mal, Popularität bekommen habe, die ich auch jetzt so insofern nutzen kann, als sehr viele Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, weil sie wissen, dass ich da bin und dass ich auch, sagen wir mal, inzwischen für Qualität stehe und dass sie also keinen Mist angeboten bekommen. Und da spielt es sicher eine Rolle und das hat mir wahnsinnig geholfen. Natürlich möchte ich nicht darauf reduziert werden, dass ich Kaffee trinkend, nichts tun in der Ecke sitze.
Also natürlich
wenn's,
nicht.
Wenn es darum geht, dann kriege ich fuchtige Hände, ja. Aber ansonsten.
Klar, es war eigentlich der Schlüssel, um darauf aufmerksam zu machen und dann eben auch das zu nutzen, was dem Schloss jetzt zugutekommt. Also wenn man auf ihre Website geht, dann sieht man ja Phantom der Oper. Also es gibt kulturelle Veranstaltungen, Klassikkonzerten, Gartenmesse. Also es passiert ja eben einiges.
Genau.
Und all das ist erst seit dieser Renovierung entstanden. Das gab es vorher nicht?
Nein. Mein Vater hätte niemals etwas renoviert. Und dann muss man ja auch dazu sagen, da wäre ja keiner gekommen. Ja. Wenn es reinregnet und so.
Was würde der denn heute sagen, Ihr Vater, wenn der das sehen
würde? Da träume ich manchmal davon, dass er aufwacht und er quasi gar nicht tot war, er wacht auf und ich möchte alles wieder in den alten Zustand zurückversetzen, ihn nur in die Ecken führen, wo es noch nicht renoviert ist, weil ich Angst habe, dass er schimpft.
Was?
Also es sind so wirklich so Träume, ja, die man manchmal hat. Man träumt noch, dass man Abiturprüfung nochmal hat oder so ein Schmarrn. Aber ich denke
aber
schon,
Sie haben doch Angst vor Ihrem Vater. Sie haben doch so viel geschaffen und so viel geleistet und das Schloss lebt doch jetzt. Also
ja,
woher
das war jetzt, glaube ich, nicht so in der damaligen Zeit, also vor 20, 30 Jahren war das natürlich jetzt ein No-No sowas. Ja. Da hat man nicht sein Schloss geöffnet, da war man privat. Mein Vater hätte sowas, ich weiß noch, als da mal Angebote für Filmarbeiten waren, mein Vater hat gesagt, sowas mache ich nicht. Die machen mir alles kaputt und ich weiß nicht was. Die Zeiten haben sich da zum Glück geändert und ich bin froh, dass ich in so einer Zeit heute leben darf und nicht, sagen wir mal, vor 40, 50 Jahren, da wäre ich wahrscheinlich furchtbar angeeckt.
Also man muss im Grunde rausgehen, man muss auch an die Öffentlichkeit gehen, man muss eine Website haben. Ohne all das ginge es nicht mehr, um dort zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage
Natürlich.
Und sonstiges zu organisieren.
Natürlich.
Sonst hätte Oliver Bierhoff gar nicht gewusst, wo er seine Hochzeit feiern
kann. Das kam aber in dem Fall über den Caterer, ja, weil da hatten wir noch gar keine Website. Das war so eine der ersten Aktivitäten, die wir gemacht haben. Nebenbei haben wir so viele Hochzeiten gar nicht. Wir haben, glaube ich, 3, 4 Hochzeiten im Jahr. Der Rest sind wirklich, sagen wir mal, öffentliche Veranstaltungen, wo eben die Leute, wie einer bei der Gartenmesse, 30.000 Leute kommen oder eben jetzt Joe Cocker oder dann Phantom der Oper oder eben der Weihnachtsmarkt. Ja. Das sind die Dinge, die mir eigentlich, wie soll ich sagen, persönlich auch ganz viel Spaß machen, weil die Menschen gerne kommen und weil die einfach gerne, die fühlen sich wohl. Wir haben, ich kann nur sagen, als diese Atmosphäre am letzten Mittwoch, das war irre. Das war eine Atmosphäre von Glück über diese Veranstaltung und die Menschen haben sich so wohlgefühlt und das ist das, was mich in dem Moment persönlich wahnsinnig glücklich macht. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sagen kann, ich habe jetzt eine weiße Fassade, die ich toll finde oder die ich gerne anschaue und wo ich gerne im Garten sitze, sondern wenn ich merke, dass die Menschen gerne da sind und dass die es genießen, das ist ganz mein inneres persönliches Glück dann.
Und wir müssen beide gleich aber auch nochmal eben über dieses Landleben, über die Forstwirtschaft sprechen, denn als Städterin macht es mir natürlich immer ein bisschen Angst, so in den Wald zu laufen. Das können Sie mir vielleicht gleich nehmen, okay?
Ja.
Stefanie Gräfin Bruges von Fuhl ist unser Gast des Tages heute und zum Familienerbe neben Wald und einem Schloss gehört vielleicht auch dazu, dass man Forstwirtschaft studieren muss, oder? Liege ich da völlig falsch?
Also es hätte jetzt, sagen wir mal, nicht sein müssen, aber es war sicher hilfreich. Also man hätte auch jetzt, sag ich mal, so einen Halbjahreskurs machen können, aber so weiß ich natürlich noch ein bisschen mehr.
Wurde das vom Elternhaus erwartet?
Das hat mein Vater sozusagen mir gesagt, er würde das gerne haben, dass ich das mache. Ich meine, mit 16, 17 weiß man jetzt noch nicht genau, wie viel kann man davon brauchen, wie viel ist wirklich notwendig, aber ich denke, es war auf jeden Fall eine gute Wahl und ein tolles Studium.
Alleine unter 100 Kommilitonen,
genau.
Ne?
Genau, also manchmal Frauen wahnsinnig nervig, aber dann auch wieder toll. Also im Rückblick ist es wirklich ein tolles Studium, weil es unheimlich allgemeinbildend war und eben in Österreich auch noch Ingenieurstudium dazu. Aber es ist schon tough.
Was ist das Schwierige an diesem Studium? Was meinen Sie mit tough?
Tough insofern, dass es ja natürlich schon irgendwo ein Männerberuf ist und wahrscheinlich auch großteils bleibt, wenn es darum geht, Sägekurse zu machen oder wenn es darum geht, also wirklich körperliche Arbeiten zu machen. Aber also ich bin eigentlich immer unterstützt worden von meinen Kommilitonen. Und die haben mir geholfen und sei es bei irgendwelchen Praktika, wenn es eigentlich nur einen Schlafsaal gab für Jungs. Und dann habe ich noch eine Besenkammer bekommen und die sind dann vorm Bad Schmiere gestanden, dass da nicht die ganzen Jungs reinkommen. Also es war schon sehr fröhlich und lustig auch.
Nun haben wir 2011 das Jahr des Waldes. In welchem Zustand sind denn unsere deutschen Wälder?
Unsere deutschen Wälder sind generell in einem sehr guten Zustand. Ich meine, wir, die Deutschen, haben ja sozusagen Carlo von Carlowitz, hat das Nachhaltigkeitsprinzip ja entdeckt vor nunmehr fast 300 Jahren. Und die Wälder, an die wächst jeden Tag wirklich Holz hin. Also bei uns, die Wälder in Deutschland sind absolut nachhaltig bewirtschaftet und das schon seit 300 Jahren, sonst wären sie nicht in einem solchen Zustand wie heute.
Also das war ja auch mal anders, ne? Also die ganzen Diskussionen in den 80ern, 90ern.
Ja gut, Waldsterben gibt es schon.
Das Thema Waldsterben, das ist ja noch nicht vorbei.
Nein, das ist nicht vorbei. Es gibt das Eichentriebsterben, es gibt natürlich das Fichtensterben. Man muss schauen, die ganze Bewurzelung im Boden ist durch die Feinwurzeln sind sehr viel schlechter geworden. Aber das hat sich auch durch die Verbesserung des Klima, der Verbesserung der Luft auch sehr gebessert. Aber es gibt immer noch Waldsterbenssituationen, absolut. Mhm.
Nun gehört zu Ihrem Anwesen gehören eben auch Wälder. Die kann man ja nicht einfach so, ich sage das jetzt mal als Laie, wahrscheinlich so wachsen und wuchern lassen. Muss man sich um die dann auch kümmern?
Ja, klar. Also ich meine, das ist ja, sagen wir mal, nicht so ein Umtrieb wie bei der Landwirtschaft von einem Jahr oder bei der modernen Zeit heute teilweise.
Da denkt man in anderen Kategorien.
Viel schneller, ja, sondern wir denken in 100 Jahren. Aha. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach zu wissen, was in 100 Jahren an Holz gebraucht wird. Aber es geht natürlich in erster Linie auch durch die Klimaänderung jetzt um die Stabilität der Wälder. Dass eben sowas wie bei dem Sturm 1991, 92 Vivian und Wiebke, wo reine Fichtenhölzer einfach wie Streichhölzer umgefallen sind, dass sowas nicht mehr passiert. Dass man also stabile Bestände auch heranzieht, das macht man durch die Baumartenwahl und das macht man auch durch die Pflege. Also indem man mehr pflegt und früher pflegt und stärker pflegt, sodass der Baum auch wirklich eine Stabilität bekommen kann.
Nun sind Sie ja jemand, der sicherlich auch viel Zeit im Wald verbringt, gerne Waldspaziergänge macht. Sie haben Hunde und auch sonst eine ganze Menge Tiere, die müssen ja auch alle mal raus. Also ich kann mir vorstellen, Sie sind oft im Wald
oft im
unterwegs.
Wald, ja.
Nehmen Sie mir doch mal die Angst vor einem Waldspaziergang.
Wovor haben Sie denn Angst?
Vor den
bösen Geistern,
ja,
oder vor den Zecken oder vor den Wildschweinen?
Peinlich, ich glaube, vor dieser Dunkelheit. Ich mag eigentlich Natur, mich fasziniert auch Wald. Ich bin eigentlich ganz gerne, aber ich kriege dann irgendwann auf halber Strecke.
Ja, also am Abend, da müssen Sie aber am Tag in den Wald gehen. Da ist es nicht dunkel, sondern da riecht es unheimlich gut.
Nein, abends würde ich ja nie in den Wald gehen.
Ja, dann gehen Sie tags in den Wald und riechen Sie und schauen Sie. Ich finde das einfach faszinierend, wenn man zum Beispiel nach einem Regen, wenn es geregnet hat und die Sonne kommt raus und man geht in den Wald und es glitzert alles. Und Sie sehen, da lebt alles. Und wenn man da, ich sage jetzt mal, 10 Quadratzentimeter Boden nur ein bisschen aufmacht und schaut, was da an Leben im Boden drin ist, das ist unglaublich.
Ich werde Sie mal begleiten auf einem Ihrer Spaziergänge in Oberbayern.
Ich kann Ihnen die Angst dann nehmen.
Wenn Sie mich dann in die Hand nehmen. Sie gelten ja immer so als, die Presse hat Sie da mal so bezeichnet, als Powerdornröschen. Ja,
da würde ich auch gern wissen, was das ist.
Ja, Sie haben ja das.
Dass ich schlafe oder dass ich wach bin?
Eben
Dornröschen
nicht.
Schläft 100 Jahre.
Genau. Aber ich glaube, Sie haben einfach mit viel Energie einfach dieses Schloss wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Aber dazu bleibt eben auch tatsächlich noch die Zeit für so einen Waldspaziergang. Das ist Ihnen auch wichtig.
Ja, das ist ja kein Waldspaziergang, das ist Arbeit. Das ist ja unter anderem eines meiner wichtigen Standbeine für den Verdienst, ja, der Wald.
Ach so, ich dachte, Sie haben jetzt einmal alles angepflanzt und können jetzt 100 Jahre warten.
Nein,
und gucken,
es geht ja
so im Wald.
Also Nachhaltigkeitsprinzip geht ja so, dass man pro Jahr im Wald so viel nutzt, wie hinwächst. Beziehungsweise wir nutzen weniger als hinwächst. Aber das ist in dem Fall, bei uns sind das 8000 Festmeter Holz. Das muss man sich vorstellen, das sind ungefähr 6000 Bäume im Durchschnitt, die genutzt werden und dann wird die Fläche wieder angepflanzt.
Ach so.
Ja,
sehen Sie.
Sie müssen wirklich
ich
mal
kommen. Ich war da viel zu naiv, genau. Ich muss unbedingt mal kommen. Also zum Thema Landleben vielleicht gleich mehr mit Ihnen. Und ansonsten als Mutter von 6 Kindern können wir vielleicht gleich ein bisschen über Erziehung sprechen.
Ja.
Baron Karl-Michel Freiherr von Tüßling und Baronin Ulrike von Tüßling sind die Eltern unseres Gastestages, Stefanie von Fuhl. Aber ihre Eltern wohnten in einem Gartenhäuschen im Park von Schloss Tüßling ohne fließend Wasser mit Türen, die, glaube ich, nur 1,60 Meter groß waren. Aber Sie sind mit Ihrer Schwester Ulrike im Dorf von einem Kindermädchen großgezogen
genau,
worden. Das müssen Sie mir erklären.
Ähnlichen Haus vom Standard. Aber ja, wir waren eben damals noch nicht im Schloss und das Haus, wo meine Eltern wohnten, war sehr klein. Beziehungsweise die Räume im Erdgeschoss waren absolut unbewohnbar wegen Feuchtigkeit. Und es gab eben das jetzige Gemeindeamt, also die jetzige Gemeinde, wo damals meine Schwester Kiki und ich mit dem Kindermädchen wohnten. Und da durften wir einmal am Tag zu meinen Eltern zu Besuch gehen und mal ganz leise sein. Und meine Eltern kamen, beziehungsweise meine Mutter kam eigentlich hauptsächlich zum Schimpfen zu uns, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht waren oder wenn irgendwas nicht gepasst hat. Aber ich werde immer wieder gefragt, ob das jetzt nicht irgendwie schrecklich war. Wenn man es nicht anders gekannt hat, kann man es gar nicht nachvollziehen, dass es anders hätte sein sollen.
Aber das waren die 60er Jahre, ja.
Ja.
Die 60er, Anfang der 70er Jahre, bis sie dann gemeinsam mit der Familie in einen Teil des Schlosses Tüßling dann gezogen sind. Da Eltern wollen noch bei ihren Kindern sein. War das bei ihren Eltern nicht so?
Ja, das würde ich jetzt gerne auch nochmal fragen, aber ich glaube, die Zeiten damals eben auch bei manchen Menschen waren so, dass man ja den Kindern, sagen wir mal, nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat wie heutzutage. Und das war vielleicht nochmal 40 Jahre vorher versetzt.
Von Ihrem Vater gibt es dieses Zitat, dass er eben sagte, Kinder sind etwas, was Krach machen. Am allerbesten sollte man von ihnen nichts hören und nichts sehen. War er da einfach jemand, der viel Ruhe brauchte, Kinder nicht um sich wollte?
Ich glaube, er konnte, sagen wir mal, mit wirklich Kindern, also so 3, 4, 5, nicht wirklich was anfangen. Also so spielen. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich allerdings 10 oder 11 schon. Das war das einzige Mal, dass ich mich erinnere, dass wir mit meinem Vater Monopoly gespielt haben. Und das deshalb, weil sein Patenkind damals aus Heidelberg zu Besuch war und dem wollte er, glaube ich, ein bisschen imponieren. Und da saßen wir alle an einem Tisch und haben Monopoly gespielt.
Aber das war die Ausnahme, das erste Mal nach 10 Jahren.
Ja, und deshalb bleibt es mir auch wirklich so in Erinnerung, dass ich das weiß. Ah. Aber ich möchte jetzt meinem Vater nichts Schlechtes nachsagen. Ich meine, er hat uns sicher geliebt und er war halt so eine drüberschwebende Persönlichkeit, die
aber
anderweitig da war.
Aber zu Liebe gehört doch auch Umarmen,
ich
Nähe,
weiß.
Knutschattacken,
ich
all
weiß,
das, was
weiß.
Sie ja heute mit Ihren Kindern
genau.
Wahrscheinlich leben. Aber Sie haben Ihren Vater jetzt immer als Respektsperson so im Laufe des Gesprächs schon häufiger erwähnt. Was für ein Mensch war denn Ihre Mutter?
Die war ja sehr offen auf der einen Seite, aber auch an vielen anderen Dingen interessiert. Und Kinder waren eben auch damals hauptsächlich für Kindermädchen zum Erziehen da. Und wenn irgendwas schief ging, dann kam sie zu uns. Ja. Sie war sicher eine gute Mutter in dem Sinn, dass sie uns genug zu essen gegeben hat. Ja. Aber da gab es jetzt, sagen wir mal, auch keine Umarmungen. das ist halt im Nachhinein, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich dadurch ein Trauma habe oder irgendwelche Schwierigkeiten. Ich mache es halt jetzt bei meinen Kindern anders, weil ich weiß, dass es besser ist.
Ist das denn etwas, wenn Sie sagen, Sie sind auch von einem Kindermädchen großgezogen, man hatte ein anderes Haus im Dorf, etwas, was typisch auch für die Kreise war? Oder
vielleicht auch
Ausnahme
ein bisschen,
gewesen?
Ja, doch, vielleicht schon ein bisschen. Ich meine, die Frauen haben damals nicht gearbeitet und haben halt den Haushalt geführt oder überwacht, sagen wir mal so, ja. Und haben gesellschaftliches Leben ein bisschen gemacht und das,
aber waren
das
eben war, nicht im Alltag dann da fürs Windelwechseln tatsächlich. Aber Sie haben ja später eben nach Ihrer Lehre der Forstwirtschaft auch mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Ja. Wenn man eigentlich einen Vater, ich sage es jetzt mal eher aus der Distanz erlebt, wie ist denn dann diese Zusammenarbeit im Unternehmen sozusagen?
Das war sehr schwierig. Also ich glaube schon, dass mein Vater, ich war wohl seine Lieblingstochter und das war dann so, dass ich also 14, 15 wurde, musste ich ihn ständig begleiten schon. Das heißt abends auf die Jagd und dauernd neben ihm sitzen, aber einfach nur da sein, physisch da sein, ohne dass man jetzt groß Gespräche geführt hätte. Physisch da sein. Und das war meiner Mutter sehr recht, weil sie hatte keine Lust, jeden Abend mit auf die Jagd zu gehen oder in den Wald oder so. Und meiner Schwester Kiki, der war es auch sehr recht, weil die auch keine Lust hatte. Und ich fand es schrecklich. Ich war so gelangweilt. Ich wollte lieber mit meinen Freunden irgendwo sein. Aber deshalb hat sich da natürlich schon eine gewisse Beziehung gebildet. Und die ist sicher jetzt auch nicht so herzlich, wie es jetzt zwischen meinen Kindern ist. Aber es war eine sehr innerlich liebevolle und sehr schwierige Beziehung, weil in der Zeit, als ich für meinen Vater gearbeitet habe, als ich schon ein abgeschlossenes Studium auch hatte, ja, er hat einfach nichts abgeben können und sei es einen Knopf drücken. Und das war dann oft sehr schwierig. Ich war dann oft dabei, wirklich hinzuschmeißen und zu sagen, du, Moment mal, also jetzt reicht's. Aha. Und das gab's große Streits und da ist mir dann aber auch irgendwie das Schicksal zur Hilfe gekommen, dem, dass ich dann Kinder bekommen habe und dann auch eine gewisse Auszeit einfach automatisch physisch brauchte.
Bisschen
und dann
Abstand
kam ich wieder.
Hat er denn auch mal sagen können oder haben beide Eltern sie auch mal loben können oder ihnen auch sagen können, dass sie stolz auf sie sind?
Nee, das gab's nicht. Aber das habe ich dann an Kleinigkeiten gemerkt, dass es das eben einfach nicht kritisiert hat und mir dann doch nach diesem Sturm 1991, was wirklich eine Katastrophe war, da war er dann mit über 80, 84 Jahren, war er völlig überfordert und da musste er gewisse Sachen an mich weitergeben. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, also er akzeptiert jetzt gewisse Sachen, da gab es kein Lob, nee.
Sie waren jetzt selber schon zweimal verheiratet, glauben Sie denn, dass ich da eine Ehe unterschlagen habe. Glauben Sie denn, dass Ihre Eltern eine gute Ehe geführt haben?
Nicht so wirklich, aber damals war die Lösung einer Ehe mit Scheidung nicht so, ja, selbstverständlich, wie es heutzutage zum Glück ist. Mhm. Weil es gibt Situationen, wo sich Menschen weiterentwickeln, wo sich Menschen auseinanderentwickeln und wo es dann den Kindern, denke ich, auch wirklich schadet, wenn die Eltern zusammenbleiben. Ich denke, das war so ein Fall bei meinen Eltern. Die haben halt beschlossen, sie bleiben zusammen und wir standen irgendwo in der Mitte und mussten dann teilweise vermitteln. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn es bei mir mal so weit ist, das tue ich meinen Kindern jetzt nicht an.
Dann lieber einen Cut, einen Schnitt. Und Sie sind ja ganz erstaunlich, obwohl Sie diese Distanz auch zu den Eltern hatten, auch räumlich, ein absoluter Familienmensch. Und über Ihre Leidenschaft zur Familie sprechen wir gleich ein bisschen, okay?
Okay.
Stefanie von Fuhl ist ein absoluter Familienmensch. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, wenn man Mutter von 6 Kindern ist, oder?
Ja, doch, sehr, sehr. Das ist das Wichtigste im Leben für mich.
Eigentlich doch erstaunlich, wenn man selbst kein Vorbild einer so warmherzigen Mutter erlebt hat. Was machen Sie uns ein bisschen Lust auf Familienleben?
Ja, also erstens ist es ja so, dass es kommt dann, ja. Also wenn man verheiratet ist oder wenn man nicht verheiratet ist und man hat eine Liebe, dann möchte man Kinder. Und ich wollte eigentlich doch immer gerne viele Kinder. Ich habe so ein bisschen überschwänglich immer gesagt, ich will eine Fußballmannschaft. Das ist es jetzt nicht geworden, aber es sind 6 Kinder geworden und fantastische Kinder. Und es ist viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit. Es ist eine absolut beglückende Arbeit, auch wenn einem so viel aufregt, die Schule und die Kindergarten und die Freunde oder irgendwas. Ja?
In welchem Alter sind denn Ihre Kinder? Das klingt so, als müssten sie alles abdecken, bis Pubertät, alles
genau,
noch dabei.
Genau. Von 21, 20, 19, 16, 11 und 9. Also Windeln haben wir keine mehr, Kindergarten auch nicht, von Grundschule, Gymnasium, Studium, Pubertät, alles.
Alles dabei. Wann beginnt Ihr Tag?
Um 7 Uhr. Um 7 Uhr stehe ich auf und dann muss ich meinem Neunjährigen, dem Alex, der hat gerade so eine Spange, dem muss ich so eine Spange erstmal in der Früh drehen, damit der Gaumen auseinander geht. Und dann kriegen sie Frühstück und dann gehen sie in die Schule. Und dann gehe ich, wenn ich Zeit habe, gehe ich reiten. Das ist mein Schönstes in der Früh. Und dann gehe ich ins Büro. Und dann mache ich Büro und dann, ja, je nachdem, was anfällt, nach dem Mittagessen mache ich Hausaufgaben oder ich habe eben Termine oder das ist ein Tag, den kann man nicht sagen, so 9 to 5 und ich sitze am Schreibtisch, sondern das ist immer was anderes.
Wann fallen Sie denn abends ins Bett oder dann haben Sie noch Gesellschaften, haben noch Feste?
Nee, ich gehe früher ins Bett als meine Kinder. meine 11-jährige Milana bringt mich ins Bett, ja, weil ich es dann doch nicht mehr durchhalte. Ich gehe spätestens um 10 Uhr ins Bett. Und einmal in der Woche oder maximal zweimal in der Woche gehe ich irgendwie aus. Aber ich habe natürlich auch, sagen wir mal, Verpflichtungen zu Hause, wenn eben Gemeinderat oder was auch immer ist, dann muss ich da
ja,
auch hingehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie sitzen ja noch mit im Gemeinderat, da können Sie ja nicht sagen, so Freunde, ja, ich muss jetzt mal hier, brauche meinen Schlaf. Also eben ein noch zusätzliches Amt, eine Herausforderung, eben aber auch eine Verpflichtung, bei
Verpflichtung
der man natürlich eben auch teilnehmen muss.
Genau, aber das geht dann jetzt meistens nicht bis 3 Uhr früh, ist aber doch ziemlich oft und ja, deshalb, also wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich wirklich um 10 Uhr ins Bett.
Warum ist es wichtig, sich dann eben auch nochmal in der Gemeinde zu engagieren, in der Sie ja mit Ihrer Familie seit so vielen Generationen auch so präsent sind?
Tja, weil es mir Spaß macht und weil ich es wichtig finde, da auch mitgestalten zu können. Und dass ich bin gern mit Menschen zusammen und ich genieße das. Und es gibt da auch wiederum viele Probleme, die gelöst werden müssen. Und es macht einfach... Ja, es ist mir wichtig, dass ich da bin und dass ich da mit dabei sein kann. Das ist auch ganz toll, weil man muss ja auch da reingewählt werden. Das ist ja nicht so, dass man sich da einkauft. Das ist, ja.
Nein, das haben wir nicht vermutet, dass es in Bayern so ist. Nein, ganz demokratische Wahlen. Ja?
Genau, also ganz demokratische Wahlen.
Aber Sie müssen ja Nerven haben wie Drahtseile.
Ich habe gute Nerven und ich bin stark und ich bin einfach ein wirklich sehr, sehr positiver Mensch. Und wenn es mal schwierig ist, dann ziehe ich mich zurück und dann höre ich in mich rein und dann gehe ich früh schlafen.
Aber wann raubt Ihnen, ist auch selbst Ihnen mal die Energie? Sind das so Phasen?
Das ist, wenn es Kindern schlecht geht. Wenn es meinen Kindern schlecht geht, dann raubt es mir die Energie. Und dann das geht wirklich an mein Herz und an mein Gemüt und an alles, was ich habe, wenn es meinen Kindern schlecht geht. Also wenn ihnen irgendwas passiert oder... Wenn ich merke, sie haben Sorgen, dann das geht mir wirklich ans Gemüt. Oder 2 Stunden vor einem Open Air, wenn es schifft und wenn der Orkan droht.
Studiert denn eines der größeren Kinder jetzt auch schon Forstwirtschaft, um die Wälder dann mal zu übernehmen?
Nee. Also meine Älteste studiert Hospitality und Event Management. Meine zweite Tochter, Gika, studiert in Wien internationales BWL. Mein Sohn ist gerade in Madrid, um sich die Uni anzuschauen für Media and Communication. Und die 16-Jährige hat jetzt schon Ferien, ist noch in der Schule und die beiden anderen Kleinen auch in der Schule.
Aber glauben Sie denn, all das, was Sie jetzt so mit so viel Kraft und positiver Energie aufgebaut haben, dieses Schloss wieder so zum Leben und auch zum Eventort, kann man ja schon fast sagen, geweckt haben, dass es eines der Kinder übernehmen wird?
Ich hoffe doch, wir werden jetzt demnächst mal irgendwann drüber sprechen müssen.
Da muss doch mal der Familienrat tagen.
Ja, ich denke schon, ja. Ich hoffe, dass es weitergeht.
Ob es für Sie einen typischen Sonntag gibt, etwas, was Sie nur am Sonntag machen, liebe Gräfin, dazu gleich mehr mit Ihnen.
Okay.
Ja, Stefanie Gräfin von Fuhr, ich sehe es hier gerade nochmal auf den Sonntagszeitungen. Ja, Wochen ohne Flitter, Charlene und Albert. Wir müssen kurz über Promi-Hochzeiten beim Adel sprechen. Gucken Sie sowas? Oder verweigern Sie da das Gespräch?
Nein, ich verweigere nicht das Gespräch, aber bei Charlene und Albert hatte ich Gartentage und gar keine Zeit dazu. Und bei den Engländern habe ich da ein bisschen geguckt.
Diese einsame Prinzessin jetzt.
Ja, das war schrecklich. Also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, die sah nicht glücklich aus. Oh. Bei den Kate und William, die sahen sehr glücklich aus. Und das macht dann auch Freude. Und da habe ich dann, ich weiß nicht, 5 Minuten mal reingeschaut. Generell
komm, ein bisschen Klatsch
und Tratsch.
Müssen wir uns
so
Sorgen machen, dass sie jetzt so dünn wird? Nein.
Die schaut nicht so aus, als ob sie jetzt irgendeine Bulimie oder Magersucht hätte. Ich glaube, die ist halt einfach dünn.
Ja, genau. Also, meine Liebe, wir haben den Sonntag jetzt verbracht und so ein bisschen auch aus Ihrem Leben gesprochen, einiges vorgestellt. Was gibt es etwas bei Ihnen, was so ein typisches Sonntagsritual ist?
Also ich glaube jetzt nicht Ritual, aber am Sonntag, wenn es geht, verbringe ich den ganzen Tag nur im Jogginganzug und schlapp dann da so in der Gegend rum, wenn es also irgendwie nicht so früh aufstehen und mal einfach gemütlich ein bisschen Zeitung lesen und ein bisschen kochen und vielleicht in den Garten gehen und dann, wenn Sommer ist, wieder Unkraut jäten, einfach so den Tag
live.
So.
In einem Studio in München. Ja. Ich kann ja nicht sehen, was Sie jetzt tragen.
Ich trage jetzt gerade eine Legging, eine schwarze und ein graues Oberteil. Und heute in der Früh bin ich um 7 Uhr aufgestanden, habe die Pferde gefüttert, habe sie rausgebracht. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann misste ich sie aus und dann gehen wir reiten.
Ah ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das findet noch statt, weil Sie ja sagten, das machen Sie morgens ganz gerne, so einen schönen
genau.
Ausritt.
Aber diesmal bin ich eben ins Studio gefahren und davor mussten sie aber natürlich was zu fressen kriegen und die Hasen auch. Und den Kindern habe ich auch noch das Frühstück hingestellt.
Sie sind so pflichtbewusst.
Nee, gar nicht, aber ich kann auch nicht die Pferde hungern
natürlich
lassen.
Natürlich nicht, aber auch außerdem, sonst. Ich habe den Eindruck schon, dass Sie jemand sind, der anders geht's natürlich auch gar nicht bei Ihrem Alltag, den Sie haben, aber dass da auch einiges so auf Ihren Schultern dann ruht.
Klar, aber ich sage Ihnen, das ist so ein schönes Gefühl. Ich stehe wirklich gerne in der Früh auf und einfach rauszugehen und das Wetter ist bei uns ja noch sehr gut. Mhm. Und dann, wenn ich in den Pferdestall gehe und die Pferde wiehern, weil sie sich freuen, dass sie was zu fressen kriegen, das ist doch wunderbar, wenn man schon mal so begrüßt wird.
Ja, das stimmt. Haben Sie denn jemanden, der Ihnen eigentlich hilft? Haben Sie jemanden, der sonst auch, wenn Sie
schon
mal keine Zeit haben, jetzt den Stall mittags auszumisten, der sowas macht?
Ja, also normalerweise ist unsere Heidi da, die aber jetzt krank ist für 6 Monate. Die hat eine Hüftoperation gehabt, die hilft uns normalerweise. Gestern waren wir zum Beispiel auf Turnier und dann...
die ist nur für, das ist die Pferdefrau sozusagen.
Die ist für Pferde und Garten und so auch ein bisschen, aber es bleibt natürlich, die kann auch nicht alles alleine machen und dann ich mache es aber auch wirklich gerne. Also ich bin gerne im Garten, ich jäte gerne, ich fahre gerne mit den Kindern aufs Turnier und meine Tochter hat gestern ihre erste A-Dressur geritten und da sind wir 6 Stunden auf dem Turnier rumgestanden. Aber es ist es
das
ist immer
macht
dann
natürlich auch stolz als Mutter. Aber Sie könnten jetzt anfangen wie bei Totilas gleich, weil Sie ja eine gute Geschäftsfrau sind, schon T-Shirts und Taschendrucken
zu lassen. Nee, um Gottes Willen. Also Totilas ist ein Wunderpferd und ich schaue mir immer an und versuche mir ein bisschen was abzugucken davon. Ich habe auch so ein Dressurpferd und versuche dem auch das jetzt beizubringen. Aber
na gut.
Das ist nicht so
schön
ganz
üben.
Einfach.
Ja gut, das ist ja glaube ich auch bei Pferden. Kann man das antrainieren oder haben die das einfach? Bringen die das mit?
Nein, es gibt natürlich schon gewisse Begabungen und wenn ein Springpferd, muss nicht unbedingt ein Dressurpferd sein, der hat dann keinen verstärkten Trab oder mein Dressurpferd zum Beispiel kann sicher nicht höher als 10 Zentimeter springen, ohne sich weh zu tun. Also es gibt schon Veranlagungen, wie bei Menschen auch, aber generell muss man natürlich das rausreiten, ansonsten macht das ein Pferd nicht.
Frau von Fuhl, also wir kommen doch immer wieder auf die Natur zu sprechen und nicht, dass Sie denken, dass ich nur Angst habe vor Natur. Ja, ich weiß nämlich, dass Sie schützenswerte Fledermäuse auch in Ihrem Schloss haben und ich habe mit meinem ältesten Sohn ein Fledermaus-Seminar hier besucht.
Gibt's sowas?
Mhm, sowas gibt's, wollte ich nur noch mal sagen.
Oh, das sind wir aber weit voraus.
Nein, kleiner Tipp für Ihr Schloss, neue Einnahmequelle, Fledermaus-Seminare, kommen total gut an.
Wow, das glaube ich. Nein, ich liebe die Fledermäuse. Und jetzt im Moment fliegen sie auch dann öfters aus und die Jungen sind ein bisschen doof und sitzen überall rum. Da kann man sie auch mal anschauen, weil sonst sitzen sie ja nur unterm Dach.
Genau.
Aber ja, das ist auch ein Bewohner unseres Schlosses.
Ja, einige davon haben sie. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Behalten Sie Ihre Energie, genießen Sie die Familie. Alles Gute und Dankeschön, dass Sie mein Gast waren. Gräfin
Sehr
von
gerne.
Fuhl. Ja, also, tschüss.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.